Damit wollen wir mit dem ersten Vortrag starten. Eigentlich waren noch ein, zwei Vorträge mehr zum Klima vorgesehen gewesen, aber wir hatten leider zwei Personen haben dann abgesagt und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte mal noch was zum Thema schwarze Löcher machen. Es ist ein aktuelles Thema und es kommt in Diskussionen auch immer wieder auf. Es sind sehr faszinierende Objekte, diese schwarzen Löcher, und sie bringen auch ein bisschen uns an die Grenze von dem, was wir wissen können in der Physik. Letztes Jahr, 2020, gab es eben auch den Nobelpreis zu diesem Thema. Und hier sehen Sie den Roger Penrose. Er hat die eine Hälfte des Preises bekommen. Und zwar für die Entdeckung, dass die Entstehung von schwarzen Löchern eine robuste Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Also er ist Theoretiker und hat sich da in den 70er oder 60er Jahren mit dem Thema schwarze Löcher beschäftigt. Die andere Hälfte des Preises, die ging dann an zwei experimentelle Physiker, an Herrn Genzel und Frau Geetz. Und sie haben den Preis bekommen für die Entdeckung eines sehr schweren, kompakten Objekts im Zentrum unserer Galaxie. Hier hat man offensichtlich versucht, diesen Begriff schwarzes Loch zu vermeiden. Das liegt daran, dass man sich eben nicht ganz 100% sicher ist, ob so ein schwarzes Loch überhaupt gibt oder nicht. Aber man hat sehr gute Indizien. Ich glaube, die meisten Physiker würden sagen, doch, schwarze Löcher gibt es. Aber das Nobelpreiskomitee wollte hier anscheinend ein bisschen vorsichtig sein. Wir sehen, in der Theorie gibt es sie ganz bestimmt. Dafür hat er den Nobelpreis bekommen. Experimentell ist man sich nicht ganz sicher. Was sind schwarze Löcher? Schwarze Löcher sind einfach eine Region in unserem Universum, aus dem selbst masselosen Teilchen nicht entweichen können. Das ist hier symbolisch dargestellt. Man hat ein schwarzes Loch und nichts, was in dieser Region des Universums drin ist, kann nach außen gelangen. Das gilt für Licht und umso mehr auch für Teilchen, die halt eine Masse haben und die noch stärker von der Gravitation da des schwarzen Lochs angezogen werden. Die Grenze vom Inneren zum Äußeren, denn diese Grenze nennt man auch Ereignishorizont. Das liegt daran, weil wir ja kein Licht oder andere Informationen aus dem schwarzen Loch heraus empfangen können. Deshalb können wir da nicht hineinsehen, was da drin vor sich geht. Das ist für uns ein Horizont, so wie ein Horizont hier auf der Erde auch für uns eine Grenze ist, über die wir nicht hinausschauen können. Und hier können wir nicht in ein schwarzes Loch hineinschauen. Deshalb heißt das diese Grenze Ereignishorizont. Wenn wir jetzt zwei Lichtteilchen hätten, eines direkt außerhalb des Lichthorizontes, so könnte dieses noch ganz knapp zu uns gelangen. Ein Lichtteilchen innerhalb könnte im besten Fall sich noch parallel zum Ereignishorizont bewegen und würde sich dann so eine Art spiralförmig zum Zentrum des schwarzen Lochs immer weiter annähern. Man kann das auch mit diesem Lichtkegel noch ein bisschen veranschaulichen, den kennen vielleicht einige aus dem Physikunterricht. Wir haben hier Zeit und hier den Raum. Und in einer Dimension kann sich Licht nach links oder nach rechts hier ausbreiten und Teilchen mit Masse können sich auf Bahnen hier ausbreiten. Und je näher wir nun dem schwarzen Loch kommen, desto mehr neigt sich dieser Lichtkegel, neigt er sich Richtung zum schwarzen Loch. Und im schwarzen Loch ist der Lichtkegel eben so nach innen gekrümmt, dass alle Teilchen sich eben so nach innen bewegen müssen. Jetzt kommt gleich mal zu Beginn der wahrscheinlich schwierigste Teil des Vortrages. Wie werden schwarze Löcher mathematisch beschrieben? In der Schule, da lernt man zuerst die klassische Mechanik kennen und Einstein hat dann in einem ersten Schritt mal die spezielle Relativitätstheorie entwickelt. Und die müssen wir anwenden, wenn sich Geschwindigkeiten der Lichtgeschwindigkeit annähern, also die Geschwindigkeit v geht gegen die Lichtgeschwindigkeit, aber in der speziellen Relativitätstheorie, dort gibt es, die berücksichtigt nicht auch Gravitationsfelder. Dann hat Einstein in einem zweiten Schritt diese Theorie nochmals verallgemeinert und hat dann eben auch die Gravitationskraft berücksichtigt und dadurch kam er dann zur allgemeinen Relativitätstheorie. Und die brauchen wir für schwarze Löcher, weil eben dort die Gravitationsanziehung so äußerst stark ist und eben auch, weil viele Teilchen sich damit fast Lichtgeschwindigkeit in dieser Umgebung fortbewegen. So die wichtigste Einsicht von Einstein da mit der allgemeinen Relativitätstheorie war, dass eben Masse oder Energie den Raum krümmt. Und er hat diese Einstein-Gleichung dann aufgestellt. Hier haben wir die Raumkrümmung und hier die Energiedichte. Und je größer diese Energiedichte ist, desto größer wird die Raumkrümmung. Und ein schwarzes Loch ist nun eben eine Region in unserem Universum, wo wir hohe Dichte haben und deshalb eine hohe Raumkrümmung. Ein Physiker namens Schwarzschild hat dann mit dieser Gleichung mal ausgerechnet, wie sieht die Krümmung des Raumes aus, wenn wir ein kugelförmiges Objekt haben hier. Wie stark wird dann der Raum in dessen Umgebung gekrümmt? Und das ist hier dargestellt. Man hat zwei Raumdimensionen und die dritte wird hier benutzt, um diese Krümmung des Raumes darzustellen. Und je schwerer nun diese Masse ist hier, beziehungsweise je größer ihre Dichte, desto stärker wird hier in diesem Bereich dann der Raum gekrümmt. Das ist für die Physiker, das ist dann die Lösung, die Herr Schwarzschild gefunden hat. Das ist das sogenannte Linienelement und wir haben eine Radialkoordinate r und eine Zeitkoordinate t. Und damit kann er beschreiben, eben wie dieser Raum gekrümmt ist um ein schwarzes Loch herum. Und hier kommt eine Größe vor. Eine wichtige Größe, das ist dieser Schwarzschildradius, der ist proportional zur Masse und das ist die Radialkoordinate des Ereignishorizontes. Also das ist, so vereinfacht gesagt, ist das so die Größe des schwarzen Loches. Und ein schwarzes Loch haben wir genau dann, wenn innerhalb dieses Ereignishorizonts die Dichte so groß ist, dass die Masse m vollständig im Bereich kleiner als den Schwarzschildradius liegt. Also wenn die Dichte hier innen so groß ist, dann bildet sich hier eben ein schwarzes Loch, aus dem eben kein Licht entweichen kann. Wenn Sie diese Gleichung nicht sofort verstanden haben, ist hier ein kleiner Trost für Sie. Diese Gleichung wurde von Herrn Schwarzschild 1915 entdeckt und er war da gerade im Militärdienst im Ersten Weltkrieg und hatte da offensichtlich Zeit, diese Gleichungen zu lösen. Aber interessant ist, nachher hat es 17 Jahre gedauert, bis man erkannt hat, dass an diesem Schwarzschildradius dass dort nur eine sogenannte Koordinatensingularität ist. Das bedeutet, dass dort die Krümmung des Raumes nicht unendlich groß wird, sondern dass sie endlich groß bleibt. Und weil aufgrund der Gleichung hier vorne, ich kann das nochmals zeigen, hier gehen, wenn der Radius zum Schwarzschildradius übergeht, haben wir hier eine 1, 1 minus 1 ist 0, und hier 1 dividiert durch 0, das geht dann gegen unendlich. Also gewisse Größen gehen da an diesem Schwarzschildradius gegen unendlich. Aber 1932 hat man gemerkt, für die Raumkrümmung ist das nicht der Fall. Also der Raum hört da nicht auf zu existieren. Er bleibt physikalisch beschreibbar. Gewisse Größen gehen gegen unendlich, aber andere hingegen nicht. Und nachher hat es dann nochmals 23 Jahre gedauert, bis man den Schwarzschildradius auch als Ereignishorizont identifiziert hat. Also für die Interpretation dieser Gleichung, wie wir sie heute kennen, sind hier doch 43 Jahre vergangen. Die Gleichungen waren bekannt, aber man hat auch nicht sofort verstanden, was diese Gleichungen genau bedeuten. In den 60er Jahren war dann das große Interesse an diesen schwarzen Löchern da in der theoretischen Physik. Und da hat dann eben der Roger Penrose hat dann nochmals bewiesen, dass es im Innern des schwarzen Lochs tatsächlich nach der allgemeinen Relativitätstheorie dann doch auch einen Punkt geben muss, wo die Krümmung gegen unendlich geht. Also hier außen am Ereignishorizont, da geht die Krümmung noch nicht gegen unendlich, aber dann im Zentrum des schwarzen Lochs bei R gleich 0, dort gibt es nach der allgemeinen Relativität so eine Singularität und Herr Penrose hat das dann nochmals nachgewiesen. Um das Innere des schwarzen Lochs auch beschreiben zu können, muss man dann diese Lösung, die ich Ihnen gezeigt habe, noch ein bisschen verallgemeinen. Man muss dann andere Koordinaten benutzen und es gibt dann auch andere Lösungen, die heißen Kerrmetrik oder Kerr-Newman-Metrik, wenn man auch rotierende schwarze Löcher beschreiben will. Hier ist ein rotierendes schwarzes Loch gezeigt in dieser Animation und was man hier sieht, ist, dass wirklich die Masse den Raum auch außerhalb des schwarzen Lochs stark beeinflusst, indem er den Raum mit sich zieht. Also in der klassischen Mechanik, wenn man zum Beispiel die Erdkugel hat, die rotiert, dann beeinflusst das den Raum außerhalb der Kugel, beeinflusst das nicht. Also eine Person kann sich oder ein Objekt kann sich direkt außerhalb dieser rotierenden Kugel befinden und sie merkt eigentlich nichts davon. Aber hier beeinflusst eben die drehende Masse auch den Raum und zieht dann alle Teilchen, die sich dort befinden, mit sich. Das ist hier so dargestellt, man hat eine Ausgangssituation, wo sich Teilchen relativ zum Raum in Ruhe befinden, aber dann durch die Raum, der da mitgeschleift wird durch die Drehung, werden sie dann auch in Bewegung versetzt. Vielleicht warten wir nochmals kurz, bis die Animation wieder von vorne beginnt, dann sehen Sie das nochmals. Geht jetzt recht lang. Jetzt, so, das ist die Anfangssituation. Alle Teilchen befinden sich relativ zum Raum in Ruhe, aber durch die Drehung des Raumes werden sie dann mitgezogen. Das ist so eine Vorhersage der Theorie der schwarzen Löcher und ich glaube, man hat das auch experimentell bestätigt, dass der Raum um ein drehendes Objekt herum sich tatsächlich so mitgezogen wird. Nun, welche Eigenschaften haben schwarze Löcher? Eine sehr spezielle Eigenschaft ist die, dass an diesem Ereignishorizont die Zeit von außen betrachtet stillsteht. Je näher man sich dem Ereignishorizont nähert, desto langsamer geht die Zeit von außen betrachtet. Das ist hier auch nochmals in dieser Animation dargestellt. Links sehen Sie ein Teilchen, das bewegt sich hier um ein schwarzes Loch und aus Sicht des Teilchens vergehen dabei 12 Sekunden, bis dieses Teilchen diese Bahn durchlaufen hat. Wenn wir das Ganze jetzt aber von außen beobachten, dann vergeht die Zeit nahe am schwarzen Loch immer langsamer und das Teilchen braucht dann viel länger, in diesem Fall 60 Sekunden, bis es die gleiche Bahn durchlaufen hat. Das ist einfach von unterschiedlichem Standpunkt aus, verläuft die Zeit hier unterschiedlich schnell und von außen betrachtet steht sie am Ereignishorizont sogar still. Also das sind Effekte, die eben schwarze Löcher auch so faszinierend machen, weil man auch daran solche Sachen sehen kann, wie eben sogar die Zeit in gewisser Weise hier still zu stehen scheint. Ich habe mich dann sofort gefragt, wenn ein Teilchen sich dann gar nicht mehr dem Ereignishorizont nähern kann von außen betrachtet, weil es sich immer langsamer bewegt, weil die Zeit auch immer langsamer wird, wie können dann schwarze Löcher überhaupt noch wachsen? Und die Antwort ist die, dass das schwarze Loch dadurch wächst, indem Masse in seine Nähe kommt und dann entsteht ein neues schwarzes Loch, das eine größere Masse hat, das auch einen größeren Radius hat. Und so kann doch auch das schwarze Loch in endlicher Zeit wachsen, obwohl am Ereignishorizont die Zeit stillsteht. Einfach wenn das Teilchen plötzlich einmal nahe genug ist, erweitert sich der Ereignishorizont und dadurch kann es wachsen. Und dazu gibt es diese Animation hier von zwei schwarzen Löchern, die hier miteinander verschmelzen. Die umkreisen sich zuerst. Wir haben zwei eher kleine schwarze Löcher, wie man an ihrem Radius erkennen kann. Und wenn sie dann verschmolzen sind miteinander, haben sie eine größere Masse und damit eben auch einen größeren Schwarzschildradius und sie werden dadurch größer. Sie kommen sich da immer näher. Die Sterne im Hintergrund sieht man in ganz komisch verzerrten Mustern, weil da der Raum gekrümmt ist. Aber am Schluss verschmelzen sie miteinander und das schwarze Loch kann dadurch dann auch größer werden. Was auch passiert an diesem Ereignishorizont ist, dass wenn sich jemand diesem Ereignishorizont nähert, dann ist an seinen Füßen ist die Gravitationskraft stärker als an seinem Kopf und dadurch wird er in die Länge gezogen. Das ist ein Problem, wenn man jetzt so ein schwarzes Loch besuchen möchte, weil wenn das schwarze Loch recht leicht ist, wenn es ein sogenanntes stellares schwarzes Loch ist, dann sind diese Effekte sehr groß. Wenn das schwarze Loch viel schwerer ist, dann ist dieser Effekt viel kleiner und man merkt kaum etwas davon. Aber das ist ein Grund, wieso man als Mensch nicht in ein Inneres von einem stellaren schwarzen Loch sich hineinbegeben könnte, weil man einfach in diese Länge gezogen wird. Und ich habe im Englischen diesen lustigen Begriff dann Spaghettification gefunden, der das beschreibt. Also am Ereignishorizont, da geht die Zeit langsamer und von außen gesehen und man wird auch so in die Länge gezogen. Also das sind einfach sehr extreme Bedingungen, zumindest bei kleineren schwarzen Löchern. Dann gibt es ein ganz spannendes Theorem in der theoretischen Physik, dass nämlich ein schwarzes Loch nur durch drei Größen beschrieben werden können. Durch die Ladung, die Masse und das Drehmoment. Wenn man jetzt ein neutrales schwarzes Loch anschaut, das sich nicht rotiert, hat man sogar nur eine Größe, die Masse M, die ein schwarzes Loch vollständig beschreibt. Und das hat dann zur Folge, dass die Oberfläche des schwarzen Loches eine perfekte Kugel sein muss. Wenn es da irgendwie noch so Auswölbungen geben würde, bräuchte man sofort viel mehr Variablen, um diese Form des schwarzen Lochs beschreiben zu können. Und weil man in dem Fall nur eine Größe zur Verfügung hat, muss also dieses schwarze Loch wirklich perfekt kugelförmig sein. Und weil diese Oberfläche dann so glatt ist und keine Unebenheiten hat, wurde dann diesem Theorem den Namen No-Hair-Theorem gegeben. Dann, deshalb sagt man manchmal, schwarze Löcher haben keine Haare, sondern sind wirklich perfekt kugelförmige Objekte. Allerdings ist dieses Theorem nur in sehr einfachen Fällen bewiesen worden und es wurde sogar explizit widerlegt, wenn man noch gewisse Quanteneffekte dazu nimmt. In diesen Fällen sagt man dann, es gibt vielleicht doch, ein schwarzes Loch hat dann sogenanntes weiche Haare, also es hat dann doch ein bisschen Struktur. Aber ansonsten können schwarze Löcher durch erstaunlich wenige Größen beschrieben werden. Dazu ein Zitat dazu von einem Physiker. Er hat gesagt, schwarze Löcher sind in vielerlei Hinsicht sind sie die einfachsten Objekte in der Natur. So wie Elementarteilchen können wir sie nur durch drei Größen beschreiben, durch ihre Ladung, die Masse und durch ihren Drehimpuls. Also das ist auch ein sehr faszinierender Aspekt von schwarzen Löchern, dass sie eigentlich so einfach zu beschreiben sind. Das äußert sich dann auch in den Gleichungen. Wenn man zum Beispiel sich dann die Gleichungen anschaut, für diesen Schwarzschildradius, für die Oberfläche, für die Temperatur oder die Entropie, am Schluss sieht man alle, in diesem Fall für neutrale, nicht rotierende Löcher, hängen diese Formen immer nur von der Masse ab. Also hier sieht man es explizit, hier ist die Masse steckt im Schwarzschildradius drin. Und auch in diesen Fällen hat man immer nur Naturkonstanten, ganz viele Konstanten und nur eine Größe M, die eben das schwarze Loch charakterisiert. Das ist eben eine Folge von diesem Theorem, dass man durch ganz wenige Variablen auch diese schwarze Löcher dann beschreiben kann. Wie entstehen schwarze Löcher? Man denkt, dass sie dadurch entstehen, wenn einem Stern am Ende des Lebens sein Brennstoff ausgeht und dann fällt der Strahlungsdruck weg, der vorher den Stern in einer stabilen Form gehalten hat. Und dann hat man nur noch einen Stern, da kommt keine Wärme und Licht mehr raus und dann hat man nur noch die Gravitation, die die Materie nach innen zieht. Und wenn der Stern schwer genug war, denkt man, dass nichts mehr diesen Kollaps der Masse nach innen aufhalten kann und dass dadurch dann ein schwarzes Loch entstehen kann. Es bleibt vielleicht noch was übrig in der Umgebung, wie in diesem Fall. Das ist so ein Überrest von einem Stern, der auch ausgebrannt ist und dann kollabiert ist. Und im Zentrum von diesem Objekt befindet sich jetzt so ein kollabierter Stern, was dann in manchen Fällen eben ein schwarzes Loch sein kann. Später denkt man, dass das schwarze Loch dann weiter wächst, so wie im Film vorher. Ein schwarzes Loch kann ein zweites schwarzes Loch verschlucken oder es kann auch sonst Materie in sich aufsaugen und so in der Masse und auch im Radius dann zunehmen. Das ist hier nochmals dargestellt, wie man heute sich den Lebenslauf von Sternen vorstellt. Man hat eine Gaswolke, die sich zusammenzieht und dann je nach Masse entstehen verschiedene Sterne. Hier haben wir oben die schweren Sterne und hier die leichten. Die leichten enden in einem weißen Zwerg und hier oben hat man die schwersten, die größer als 40 Sonnenmassen waren. Denkt man, die enden in einem schwarzen Loch. Die mittelschweren in einem Neutronenstern und die leichten in einem weißen Zwerg. Also man denkt, so schwarze Löcher entstehen eben am Ende, wenn ein Stern ausgebrannt ist, wenn die Materie nach innen kollabiert und nichts diesen Kollaps aufhalten kann. Wie kann man nun schwarze Löcher beobachten? Da gibt es ganz verschiedene Effekte, die man beobachten kann im Universum. und die dann eben auch zu diesem Nobelpreis letztes Jahr auch geführt haben. Es gibt einige Indizien, die auf schwarze Löcher hindeuten, und da sucht man sich dann Objekte, die all diese Bedingungen erfüllen, und das sind dann unsere besten Kandidaten für schwarze Löcher im Universum. Die erste Anforderung ist, man muss ein Objekt mit hoher Masse auf kleinem Raum haben, also es muss eine hohe Dichte haben. Ein Objekt sollte auch schwerer sein als 3-mal die Sonnenmasse, weil sonst denkt man, dass es eben in einem Neutronenstern enden würde, in einem anderen Objekt. Drittens, das Objekt soll keine Strahlung mehr aussenden aufgrund von Kernfusion. Und viertens, auch um es von Neutronensternen zu unterscheiden, schaut man, dass es eigentlich keine stark langanhaltende Röntgenstrahlung da aussenden soll, und es soll auch keine pulsierende Röntgenstrahlung sein. Das wären auch Hinweise auf ein Objekt mit einer Oberfläche, was dann eben eher ein Neutronenstern sein könnte. Und wenn all diese Bedingungen erfüllt sind, vermutet man, dass man es mit einem schwarzen Loch zu tun hat. Hier in der Grafik sieht man beispielsweise Röntgenlicht, die von einem Neutronenstern ausgeht, und das muss man dann irgendwie versuchen zu unterscheiden von einem schwarzen Loch, was eben gar nicht so einfach ist. Und eben, es könnten auch noch andere Erklärungen geben für das, was man heute für schwarze Löcher hält. Und hier muss man unterscheiden zwischen schwarzen Löchern, die eine Masse haben, ähnlich wie die Sonne, und dann sehr schwere schwarze Löcher. Das liegt daran, wenn man ein schwarzes Loch hat mit einer Sonnenmasse, muss es eine kritische Dichte von 2×10⁹ Kilogramm pro Kubikmeter erreichen, damit sich ein schwarzes Loch bildet. Also in dem Fall muss die Dichte des Objektes sehr groß sein. Wenn das schwarze Loch hingegen sehr schwer ist, dann ist die kritische Dichte nicht so hoch, dann reicht eigentlich schon die Dichte von Wasser aus, um dass sich ein schwarzes Loch bilden kann. Man braucht dann einfach sehr viel Wasser auf einem Haufen, und das würde eigentlich schon genügen, um ein schwarzes Loch zu bilden. Und um diese Phänomene quasi anders erklären zu können, kommen als Kandidaten in Frage für stellare schwarze Löcher, kommen so kleine Objekte in Frage, die eben eine sehr hohe Dichte haben müssten. Und heute kennt man eigentlich keine Materieform, die so dicht sein könnte. Aber man spekuliert immer wieder über Altmaterieformen, die man nicht kennt. Das wären zum Beispiel Quarksterne, Kuhsterne, Präonensterne. Das könnten potenziell auch so Objekte sein mit so hohen Dichten. Und es könnten aber noch nicht schwarze Löcher sein. Das kann man heute eben auch noch nicht genau ganz sicher ausschließen, dass das, was man für schwarze Löcher hält, dass es so spezielle Arten von Sternen sein könnten. Für sehr schwere schwarze Löcher könnten es auch Ansammlungen sehr dunkler Objekte sein, die ein schwarzes Loch vortäuschen. Dort ist die Frage dann, ob so eine lose Ansammlung von dunklen Objekten dann stabil genug wäre. Aber das sind einfach Erklärungsversuche für die Sachen, die man beobachtet, ohne dass es unbedingt ein schwarzes Loch sein muss. Aber generell denkt man doch, es sind doch schwarze Löcher, die man hier beobachtet, weil man die Indizien einfach so überzeugend findet. Den ersten Kandidaten für ein erstes schwarzes Loch war ein Objekt im Sternbild Cygnus. Und hier denkt man, dass man hat zwei Objekte, einen riesigen Stern, dann eben ein schwarzes Loch hier. Und das schwarze Loch würde in diesem Fall Gas hier ansaugen von diesem Stern. Und dadurch erhitzt sich dieses Gas und es sendet sehr starke Röntgenstrahlung aus. Und dadurch ist man auf dieses Objekt aufmerksam geworden, indem man eben diese Röntgenstrahlung hier gemessen hat. Und man hat dann das weiter untersucht und dann am Schluss gesagt, es ist wahrscheinlich eher ein schwarzes Loch als eben so ein Neutronenstern. Das war 1971. Da hatte man eben so erste Hinweise auf so ein schwarzes Loch. Das wäre hier jetzt nicht so schwer, dieses schwarze Loch. Das wären 21 Sonnenmassen schwer. Eine andere Art, um schwarze Löcher zu beobachten, ist zum Beispiel im Zentrum unserer Milchstraße. Dort sieht man, dass das Zentrum, das ist hier mit dem Stern markiert, dass da eine große Masse sein muss. Und das erkennt man aufgrund der Bewegung dieser Sterne, die um dieses Zentrum kreisen. Und das hat man über 20 Jahre oder so hat man das verfolgt, wie sich diese Sterne bewegen um dieses in diesem Bild unsichtbare Zentrum. Und die Sterne hier bewegen sich wie um Planetenbahnen um dieses Zentrum herum. Und daraus kann man ausrechnen, wie groß muss diese Masse hier in der Mitte sein. Und es müssten 1 Million Sonnenmassen sein. Und aus anderen Hinweisen kann man auch schließen, dass diese Masse sich in einem sehr kleinen Raum befinden muss. Und deshalb weiß man, hier befindet sich etwas, das ist sehr schwer und sehr kompakt. Und man vermutet, dass eben auch hier ein schwarzes Loch sich befinden muss. Und das war dann eben die andere Hälfte des Nobelpreises. Sie haben den bekommen für die Entdeckung eines sehr kompakten, dunklen Objektes hier in der Mitte unserer Milchstraße. Also hier ist es nicht mit Röntgenstrahlung, sondern aufgrund der Bewegung der Sterne hat man Hinweise, dass da so ein sehr schweres schwarzes Loch geben müsste. Dieses Bild haben Sie vielleicht vor 2 Jahren gesehen. Das ging als erstes Abbild eines schwarzen Lochs auch durch die Presse. Das ist der Kern einer Galaxie, die Messier 87 heißt. Hier hat man das Zentrum dieser Galaxie und da wird auch so ein energetischer Jet ausgestoßen. Dann hat man mit verschiedenen Radioteleskopen dieses Zentrum untersucht und hat dann dieses Bild herstellen können. Und das interpretiert man wirklich jetzt als das erste Bild, das man von einem schwarzen Loch machen konnte. Das war vor 2 Jahren. Man denkt, dass die Größe dieses Schattens etwa 2,6 Mal diesem Ereignishorizont entspricht. Und das Licht außenrum, das ist Gas, das auch erhitzt wird, weil es von diesem schwarzen Loch angezogen wird. Es wird angezogen, komprimiert und wird dabei sehr heiß. Und das ist schon halt ein sehr guter zusätzlicher Hinweis jetzt auch, dass es so schwarze Löcher gibt, dass man diese dunkle Region in der Mitte sieht und dann dieser Ring drumherum eigentlich so, wie man das von schwarzen Löchern erwarten würde. Und das war sicher dann auch ein Ausschlag, dass letztes Jahr eben der Nobelpreis für diese Sachen vergeben wurde. Seit ein paar Jahren haben wir auch diese Möglichkeit, schwarze Löcher durch Gravitationswellen beobachten zu können. Das sind Schwankungen im Raum. Und was man hier macht, man misst die Länge dieses Arms auf mit einer Präzision von, ich weiß nicht, 20 Nachkommastellen und versucht festzustellen, ob diese Länge geringfügig schwankt. Und ab und zu sieht man dann so ein Signal, dass diese Länge hier schwankt und das führt man eben auf diese Gravitationswellen zurück. Und man denkt, diese Gravitationswellen, die man da entdeckt hat, Das geht darauf zurück, dass man wie im Film zwei schwarze Löcher haben. Sie umkreisen sich immer näher und immer schneller. Dadurch wird das Signal immer stärker und die Abfolge wird immer schneller. Und dann anschließend verschwindet dann das Signal. Das ist jetzt ein bisschen hier außerhalb der Leinwand. Dann verschwindet dieses Signal wieder. Und die beste Erklärung für dieses Signal ist eben, dass zwei schwarze Löcher miteinander verschmelzen. Und damit hat man jetzt schon viele solche Ereignisse beobachtet, wo schwarze Löcher verschmelzen. Hier hat man die Masse der schwarzen Löcher in Sonnenmasse. Und hier hat man beispielsweise die zwei Objekte, die dann verschmelzen zu diesem größeren Objekt. Also man hat ein schwarzes Loch mit 80 Sonnenmassen, das hat auch ungefähr 80. Und der Pfeil deutet an, die verschmelzen dann zu einem schwarzen Loch mit 160 Sonnenmassen. Und das sind bisher so ein bisschen die Ereignisse, die man beobachtet hat. Das sind so 20, 30 Ereignisse, wo man diese Wellen hier festgestellt hat und die man so deutet, dass das auf die Verschmelzung von schwarzen Löchern zurückgeht. Hier unten gibt es auch Verschmelzungen von Neutronensternen, aber das ist auch eine zusätzliche Art, wie man schwarze Löcher heute jetzt studieren kann. Man kann ihre Masse bestimmen und eben wie man kann zurückrechnen, wie die da umeinander sich bewegen. Wie immer in der Wissenschaft gibt es natürlich auch viele offene Fragen noch zu schwarzen Löchern. Eine Frage ist hier zum Beispiel, wie schnell schwarze Löcher wachsen können. Und hier gibt es nämlich so ein Objekt, das ist ein Quasar, das ist ein aktiver Galaxienkern mit einem schwarzen Loch in der Mitte. Das hat eine Sonnenmasse, eine Masse von ein paar Milliarden Sonnen und soll schon 630 Millionen Jahre nach dem Urknall existiert haben. Und ich habe ja vorher erklärt, man denkt, schwarze Löcher entstehen durch den Kollaps von Sternen und haben dann so vielleicht so 50 Mal die Masse der Sonne. Aber dieses Objekt hat hier schon Milliardenmal so viel Masse. Und die Frage ist, wie kann das schwarze Loch dann in so kurzer Zeit auf so eine Masse kommen? Und da wird jetzt halt ein bisschen spekuliert, vielleicht gibt es noch andere Arten, wie schwarze Löcher wachsen können oder entstehen schwarze Löcher auf andere Weise. Oder wir könnten es natürlich auch so deuten, dass schwarze Löcher von Gott erschaffen wurden und nicht alle schwarze Löcher durch diesen Wachstumsprozess halt entstanden sind. Es gibt auch theoretische Fragen, und zwar, wenn es um rotierende schwarze Löcher geht. Und zwar haben rotierende schwarze Löcher, da gibt es so zwei Ereignishorizonte. Den ersten ist hier außen, außerhalb am blauen. Den haben wir schon bereits kennengelernt. Und hier gibt es jetzt einen zusätzlichen Ereignishorizont noch hier drinnen. Und das Innere dieses inneren Horizontes ist sehr problematisch nach der allgemeinen Theorie, allgemeinen Relativitätstheorie. Und zwar werden die Lösungen dort mathematisch instabil. Das heißt, bereits geringfügige Fluktuationen würden dazu katastrophalen Folgen führen. Und das, denkt man, dass in der Natur sowas nicht geben kann. Auch wäre es in diesem Bereich möglich, in die Vergangenheit zu reisen, und es könnte auch sogar Wurmlöcher geben, das sind so Verbindungen in zum Beispiel andere Universen, wird da spekuliert, oder in andere Gegenden des Universums. Also dieses Innere von schwarzen Löchern hat sehr viele Eigenschaften, die man denkt, die gibt es eigentlich in unserem Universum nicht. Das ist natürlich interessant für Leute, die Science-Fiction-Romane spielen und schreiben, und deshalb spielen dort auch schwarze Löcher immer wieder eine spezielle Rolle, weil es eben im Innern von rotierenden schwarzen Löchern so Zeitreisen möglich werden oder es eben auch diese Wurmlöcher geben könnte. Aber unter den Theoretikern denkt man eher, dass hier einfach unsere Theorie, die allgemeine Relativitätstheorie, versagt und dass es in der Natur diese innere Region so nicht gibt und dass dass wir eine bessere Theorie bräuchten, um eben all diese Probleme vermeiden zu können. In die gleiche Richtung geht die Frage nach dieser Singularität, von der Penrose eben nochmals bestätigt hat, nach der allgemeinen Relativitätstheorie muss es diese Singularität, also ganz im Zentrum des schwarzen Loches, muss es die geben. Und das wäre auch ein Ort, wo die Dichte und die Krümmung ins Unendliche gehen. Das ist auch etwas, was Physiker nicht mögen, wo man denkt, das gibt es eigentlich nicht in unserem Universum, Größen, die wirklich unendlich groß sind. Und hier hofft man auch darauf, dass eine zukünftige Theorie, die Quantenphysik und Gravitationsphysik miteinander vereinigt, dass so eine Theorie auch diese Singularitäten loswerden könnte. Also hier ist die Frage, was passiert genau im Zentrum des schwarzen Lochs? Eine andere offene Frage ist die, nach wie lange schwarze Löcher leben. Der Stephen Hawking hat da berühmte Forschung dazu gemacht und er hat gedacht, ein Prozess postuliert, durch den schwarze Löcher auch verdampfen könnte. Und zwar hat er sich überlegt, was passiert, wenn ein Teilchen-Antiteilchen-Paar direkt am Ereignishorizont entsteht. Das sind so Fluktuationen von Teilchen oder von Teilchenfeldern, die immer überall vorkommen, auch im Vakuum. Und wenn die jetzt genau an dieser Grenze auftreten, könnte es sein, dass ein Elektron entsteht, das ins schwarze Loch reinfällt und das Positron entweicht nach außen. Und er hat dann da gerechnet, dass das dazu führen könnte, dass das schwarze Loch insgesamt Energie verliert und deshalb auch nach einiger Zeit sich auflösen würde. Allerdings ist die Lebensdauer sehr hoch. Ein schwarzes Loch mit einer Sonnenmasse würde 10 hoch 67 Jahre lang leben, bis es sich auflösen würde. Ein noch schwereres schwarzes Loch sogar bis 10 hoch 91 Jahre. Also das ist eine 1 und dann kommen 91 Nullen hinterher. Also das sind unvorstellbar dann große Zeiträume. Aber theoretisch könnte das möglich sein, dass sogar schwarze Löcher irgendwann aufhören zu existieren. Wenn mal keine Materie mehr vorhanden wäre, die reinfallen könnte, sondern nur noch über diesen Prozess das schwarze Loch Energie verlieren könnte. Eine andere spannende Frage ist, ob man schwarze Löcher auch in Teilchenbeschleunigern erzeugen könnte. Da gab es ja auch mal eine Aufregung, als dieser Beschleuniger in Genf in Betrieb genommen wurde. Das ist hier gezeichnet. Das war ein Teilchenbeschleuniger mit der höchsten Energie, den wir da haben. Und heute vermutet man in der Theorie, also theoretisch, wäre das leichteste schwarze Loch wäre 22 Mikrogramm schwer. Das ist die sogenannte Planck-Masse und dort hört eben auch wieder die allgemeine Relativitätstheorie auf, gültig zu sein. Man denkt, dass schwarze Löcher wahrscheinlich nur nach unten bis zu dieser Masse bestehen könnten. Und das wäre auch die Energie, die man in einem solchen Beschleuniger aufwenden müsste, um dort schwarze Löcher erzeugen zu können. Und davon sind auch diese Beschleuniger noch sehr weit entfernt. die haben nicht so hohe Energien, dass man eine Masse auch nur von 22 Mikrogramm erzeugen könnte. Die Aufregung, die es dann hier gab, lag daran, dass es Spekulationen gab, ob es mehr als drei Raumdimensionen geben könnte. Wenn das so wäre, würde diese untere Grenze nach unten sinken und es wäre vielleicht theoretisch möglich, dann doch mit dem Beschleuniger in Genf diese schwarzen Löcher zu erzeugen. Aber die würden dann sehr schnell verdampfen aufgrund dieser Hawking-Strahlung. Und man hat bisher auch keine Hinweise gefunden, dass da schwarze Löcher erzeugt werden könnten an so Beschleunigern. Wäre natürlich äußerst faszinierend, weil man sie dann auch im Labor besser untersuchen könnte. Aber sie würden vermutlich aufgrund dieses Effekts nur sehr kurz leben. Wenn man hier von einer Sonnenmasse weiter runter geht zu noch tieferen Massen, dann geht diese Lebensdauer dann sehr stark zurück und diese leichten schwarzen Löcher wären dann innerhalb Bruchteilen von Sekunden, würden sie sich auch gleich wieder auflösen. Also ist da kein Grund, um sich auch Sorgen zu machen. Eine andere offene Frage ist dieses Informationsparadoxon. Wir haben dieses No-Hair-Theorem besprochen, dass ein schwarzes Loch nur durch drei Größen beschrieben werden kann. Das bedeutet aber, dass irgendwie die Information verloren geht, aus was das schwarze Loch entstanden ist. Zum Beispiel ein schwarzes Loch kann dadurch entstehen, dass Elektronen reinfallen oder Protonen oder andere Sachen. Und irgendwie diese Information, aus was das schwarze Loch aufgebaut wurde, würde nach diesem Theorem verloren gehen. Und das widerspricht aber anderen grundlegenden Gesetzen in der Physik. Deshalb hat man das nicht gerne, dass hier irgendwie Information zu verschwinden scheint. Und das wurde auch dann lang diskutiert, liest man manchmal auch in den Medien davon, dass der Hawking mit jemand anders eine Wette abgeschlossen hatte, darüber eben, wo diese Information dann stecken würde, ob sie verloren geht, ob sie in dieser Strahlung steckt oder im Innern des schwarzen Lochs oder in einem anderen Universum. Also da gibt es berühmte oder auch bekannte Diskussionen zu diesem Problem. Ja, damit komme ich zum abschließenden Teil. Was lernen wir von schwarzen Löchern? Eine erste Einsicht, die ich hier mal formuliert habe, ist, Wissenschaft braucht Zeit. Das haben wir gesehen bei dieser Gleichung, die Karl Schwarzschild entdeckt hat. Die hat er 1915 entdeckt. Hier 1958 hat man dann verstanden, diese Gleichungen könnten darauf hindeuten, dass es schwarze Löcher gibt, dass es da auch einen Ereignishorizont gibt. Und 2019 haben wir jetzt dieses erste Bild von einem schwarzen Loch, das ich gezeigt habe. Da sieht man, da gehen auch schon mal 100 Jahre vorbei. Ja, bis man von der Gleichung bis zur Entdeckung von so einem Objekt kommt. Deshalb ist es auch für uns weise, geduldig zu sein. Auch wenn wir heute gerade auch im Zusammenhang mit Fragen von Glaube und Wissenschaft, wenn wir manches nicht zusammenbringen können, ist es auch irgendwie zu erwarten, dass es immer solche Fragen gibt und man sieht einfach auch, es braucht auch Zeit, bis sich manche Fragen dann klären. Manche Fragen bleiben vielleicht auch immer im Dunkeln, wie diese Hawking-Strahlung. Dort hat man eigentlich überhaupt sehr wenig Hoffnung, dass man die überhaupt jemals nachweisen kann. Da muss man auch schauen, wie das weitergeht. Wir lernen aber auch, wie faszinierend die Physik ist, dass man rein theoretisch auch Objekte vorhersagen kann, die man nachher auch nachweisen kann. Also man hat ja beispielsweise schon Elementarteilchen wie das Higgs-Teilchen vorhergesagt, schon 50 Jahre vorher, und später hat man es tatsächlich gefunden. Und auch hier hat man 50 Jahre vorher darüber nachgedacht, aufgrund der Gleichungen könnte es diese Objekte geben, und jetzt immer mehr haben wir die Indizien, dass es diese Objekte auch wirklich gibt. Und sonst ist ja immer, es gibt ja sehr wenige Fälle, wo wir quasi etwas von der Zukunft vorhersagen können, außer der biblischen Prophetie und so wissenschaftlichen Vorhersagen gibt es da eigentlich fast keine guten Methoden, wie wir etwas über die Zukunft auch mal vorhersagen können. Und auf was das letztlich zurückzuführen ist, dass das funktioniert in der Physik, dass es doch ab und zu mal das gelingt, theoretisch was vorherzusagen, was man dann experimentell findet. Das liegt einfach daran, dass unser Universum einfach sehr geordnet strukturiert ist und dass wir eben die Gleichungen, die wir anhand von manchen Indizien in der allgemeinen Relativitätstheorie, die konnten wir mal überprüfen, und dann konnten wir sie aber auch auf ganz andere Probleme anwenden und dann auch da entsprechende Vorhersagen machen. Das ist halt eben diese Ordnung, die wir auf unseren Schöpfer zurückführen. Ich habe hier mal einen Vers aus den Psalmen. Dort heißt es: Lobet ihn, ihr Himmel aller Himmel und ihr Wasser über dem Himmel. Die sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot, da wurden sie geschaffen. Er lässt sie bestehen für immer und ewig. Er gab eine Ordnung, die dürfen sie nicht überschreiten. Mir war hier einfach eben diese Ordnung wichtig, die der Schöpfer in unser Universum hineingelegt hat und die uns eben manchmal auch so faszinierende Sachen möglich macht, dass wir theoretisch Sachen vorhersagen können, die wir dann später auch experimentell tatsächlich überprüfen können. Andererseits zeigen uns schwarze Löcher aber auch die Grenzen unserer Forschung auf. Beispielsweise können wir nicht in schwarze Löcher hineinsehen, was dort passiert. Man kann theoretisch in so ein schwarzes Loch hineingehen und dort auch Forschung machen, wenn es ein schweres schwarzes Loch ist, aber man kann nie mehr darüber, was den anderen Menschen außerhalb des schwarzen Lochs darüber erzählen. So ist dieser Ereignishorizont für uns, die wir außerhalb sind, wirklich eine Mauer, hinter die wir nicht sehen können und die wir auch nicht wissenschaftlich erforschen können. Diesen Gedanken findet man auch bei Jeremia schon. Er hat mal ein Vers von Gott bekommen: Wenn man den Himmel oben messen könnte und den Grund der Erde unten erforschen, dann würde ich auch verwerfen alle Nachkommen Israels für all das, was sie getan haben, spricht der Herr. Also auch hier die Idee, es gibt Grenzen, die wir nicht erforschen können. Das ist der Himmel oben oder auch das Innere der Erde. Und da hat sogar Gott das an seine Bundestreue zu Israel daran geknüpft. Eine andere Lektion von schwarzen Löchern habe ich bei Hugh Ross gefunden. Das ist auch ein gläubiger Wissenschaftler. Und er hat auch kürzlich noch einen Artikel darüber geschrieben, wie privilegiert unsere Position ist, dass wir nicht in der Nähe eines aktiven schwarzen Lochs uns befinden. Es gibt ja in unserer Galaxie wahrscheinlich im Zentrum so ein schwarzes Loch, aber dieses ist erstaunlich inaktiv. Oder auch sonst sind uns in unserem Umfeld keine aktiven schwarzen Löcher bekannt. Wir haben gesehen, diese Galaxie M87, wo wir dieses erste Bild her haben, wenn so ein schwarzes Loch in unserer Milchstraße existieren würde, das so aktiv ist, viel Materie aufsaugt und dann so viel tödliche Strahlung dabei entsteht, dann könnten wir hier auf der Erde gar nicht existieren. Und hier sehen wir auch wieder, dass es nicht selbstverständlich ist, wie wir so eine für Leben hervorragend geeigneten Lebensraum hier auf der Erde haben. Hier habe ich das mit Jesaja 45, 18 illustriert, wo Gott sagt, denn so spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat, er ist Gott, der die Erde bereitet und gemacht hat. Er hat sie gegründet, er hat sie nicht geschaffen, dass sie leer sein soll, sondern sie bereitet, dass man auf ihr wohnen soll. Und deshalb hat er auch einen Ort halt ausgewählt, wo wir auch nicht von schwarzen Löchern und ihrer Strahlung gefährdet sind. Zum Schluss erinnern uns auch schwarze Löcher auch immer wieder an die Hölle und wie die Bibel diesen Ort beschreibt. Wir haben den Ereignishorizont kennengelernt. Das wird in der Geschichte vom Lazarus auch erwähnt, dass es auch zwischen Hölle und Himmel auch so eine unüberwindbare Kluft gibt, die man nicht überqueren kann. So etwas Ähnliches finden wir bei schwarzen Löchern, dass wir nicht vom Innen nach außen gehen können. In die andere Richtung geht es, aber in die Richtung ist das auch so eine unüberwindbare Kluft. Ein schwarzes Loch nach außen ist völlig dunkel, vielleicht bis auf ein bisschen Hawking-Strahlung, die da noch rauskommt. Aber diese Dunkelheit erinnert uns natürlich auch an die Finsternis, mit der die Hölle beschrieben wird. Aktive schwarze Löcher, dort entsteht viel Hitze und tödliche Strahlung. Das erinnert uns an eine Beschreibung der Hölle in Offenbarung, wo die Hölle mit einem Feuersee verglichen wird, der mit Schwefel brennt. Eben auch ein sehr ungemütlicher Ort. Die Hölle wird auch als ewiges Feuer beschrieben. Das erinnert uns an diese unvorstellbar große Lebensdauer, auch von schwarzen Löchern, über die man heute spricht, dass die eben 10 hoch 80 Jahre lang existieren sollen. Es ist nicht ewig, aber es ist recht lang. Damit komme ich zum Schluss. Der aktuelle Stand ist der, dass wir viele gute Indizien haben, dass es so schwarze Löcher gibt. Wir sind nicht hundertprozentig sicher, wie das halt oft in der Wissenschaft der Fall ist. Man denkt, dass paradoxerweise auch schwarze Löcher zu den hellsten Objekten gehören im Universum. Das liegt daran, eben wenn sie aktiv sind und Materie in sich aufsaugen, dass dann eben sehr viel Strahlung entsteht. Und das sind dann eben diese Quasare, die so hell sind, dass man sie über die größten Distanzen noch auffinden kann. Diese schwarzen Löcher, sie sind spannend, weil sie bringen uns an die Grenzen von Raum und Zeit. Wir haben gesehen, von außen betrachtet steht die Zeit sogar still da am Ereignishorizont. Wir wissen nicht, wie der Raum da in der Singularität existiert. Es bringt uns darüber nachzudenken, welche exotischen Materieformen es noch geben könnte. Und es bringt uns eben auch an die Grenzen von dem, was sich auch erforschen lässt. Auch eben dadurch, dass es diesen Ereignishorizont gibt und wir da nicht hineinblicken können. Schwarze Löcher sind faszinierende Objekte, aber eben wie ganz am Schluss gesagt, wir sind froh, wenn wir nicht zu nahe dran sind. Vor allem, wenn es sich um aktive schwarze Löcher handelt, weil dann sie eben auch Quelle von sehr ungesunder, tödlicher Strahlung auch sein können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dann können wir jetzt noch dann Fragen beantworten, die Sie vielleicht noch haben.